Ein herzliches Hallo zum Podcast unserer Medienplattform Architekturdesigner XA. Wer unsere Ausrichtung kennt, weiß, dass wir uns mehrheitlich mit Themen der Zukunft auseinandersetzen. Und ein Bestandteil unseres Schaffens beschäftigt sich mit Fragestellungen digitalen Arbeitens und Entwerfens. Einen großen Teil dessen obliegt dem Building Information Modeling, kurz BIM genannt. Manch einer wird nun die Augen rollen, aber jene klugen Köpfe, die verstanden haben, dass diese Thematik in der Planungswelt einen kaum mehr wegzudenkenden Platz einnimmt, die bleiben dran und warten gespannt, wen ich mir als kompetente Gäste eingeladen habe. Es sind vor allem zwei Spezialisten mit langjährigem Background, sozusagen Mr. und Mr. BIM. Ihre richtigen Namen sind Martin Schnitzer und Hannes Dölker, beide Geschäftsführer des in München gegründeten Softwareberatungsunternehmens Schnitzer und. Herzlich willkommen, lieber Martin und lieber Hannes.
Guten Morgen, liebe Kelly. Danke für die Einladung.
Guten Morgen, Kelly. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, mir geht's gut. Und euch?
Hervorragend.
Klasse, vielen Dank. Ich finde es fabelhaft, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit mir über das so komplexe Thema zu sprechen. Mein Wunsch wäre es, während unseres Talks auch die letzten BIM-Zweifler dazu zu bewegen, sich zumindest einmal mit euch an einen Tisch zu setzen und die zweifelsohne bestehenden Potenziale auszuloten. Okay, dann lasst es uns versuchen. Starten wir. Die erste Frage wäre mal, ich war kürzlich ja bei euch im Unternehmen in der Kapuzinerstraße in München. Und dabei hatte ich nicht den Eindruck eines gefährlichen Aufenthalts. Nun steht aber auf eurer Website der Satz, Betreten des Grundstücks auf eigene Gefahr. Was habt ihr mir denn da verborgen?
Ja, ich finde es ja schon interessant, dass dir gerade das Foto aufgefallen ist. Das zeigt nämlich ein altes Gebäude. Ich sag mal, ziemlicher Patina und eine Mauer mit bröckelndem Putz. Und da ist dieses Schild angebracht. Und ich habe dieses Foto mal gemacht und eigentlich ist ja so ein Schild, also mindestens für Jugendliche, für Kinder, aber auch für neugierige Erwachsene, ist es ja geradezu eine Aufforderung, das Gebäude zu erforschen. Wenn man auf dieses Foto klickt auf unserer Webseite, dann kommt man zu unseren Kontaktdaten. Und ja, vielleicht ist es so gemeint, dass wir wissbegierige und neugierige Menschen ansprechen wollen. Und ja, gefährlich ist bei uns eigentlich nichts.
Aber vielleicht, wenn ich was hinzufügen darf, wir sind schon recht ehrlich mit den Kunden. Wir sagen schon unangenehme Wahrheiten und sagen, ja, schaut dahin. Weil wir merken, im Alltag kümmert man sich nicht unbedingt immer um die Weiterentwicklung des Wissens im Unternehmen, sondern eher, dass man die Projekte schafft. Und wir versuchen, die zu fokussieren darauf, ihr Wissen zu erweitern und gerade in Sachen BIM da ein offenes Auge und ein offenes Ohr zu haben.
Naja, Neugier habt ihr auf jeden Fall geweckt. Ihr seht ja, ich bin drauf angesprungen. ja, und da habe ich noch was Interessantes entdeckt, denn in eurem Corona-Ticker las ich, Corona änderte vieles. Auf manches ist man nicht vorbereitet und einiges funktioniert überraschend gut. Mich würde natürlich interessieren, was lief denn gut und was weniger?
Ja, wir haben bei den Kunden Gott sei Dank nur sehr, sehr wenige Fälle von Corona gehabt, aber doch ein, zwei sehr ernste. Das war sehr, sehr bedauerlich. Das haben alle überlebt. Alle Mitarbeiter sind gesund. Das ist das Wichtigste vor allem, dass es eben Kunden und Mitarbeitern gut geht. Die Umsetzung von Homeoffice, es war technisch anspruchsvoll. Wir dachten eigentlich, das ist eigentlich kein großes Thema. Aber es war dann doch so, naja, wenn plötzlich alle zu Hause sind, sind die Leitungen überlastet. Irgendwelche Einrichtungen waren noch zu machen, aber das haben wir dann innerhalb von einer Woche ganz gut hingekriegt. Das nächste Thema ist, wie geht man miteinander um? Wie kommuniziert man? Und auch das haben wir eigentlich toll hingekriegt. Das Team war ganz super. Die sind alle auch motiviert, arbeiten teilweise jetzt im Büro, teilweise zu Hause. Und für uns ist es eine klare Bereicherung der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Unser Homeoffice wird ein Bestandteil bleiben. Und auch die Online-Kurse. Die Umstellung war da komplex, komplexer auch als gedacht. Aber das haben wir auch ganz schnell hingekriegt. Und das wird auch sehr gut bei den Kunden angenommen. Ich glaube, was nachhaltig bleibt, wird die digitale Komponente der Kommunikation wird dauerhaft bleiben.
Lief denn wirklich was nicht richtig gut, was wirklich ihr auch nicht lösen konntet?
Nein. Nee, fällt uns jetzt wirklich nichts ein. Also wir haben natürlich schon das Glück, dass wir in einer Branche unterwegs sind, die jetzt auch wirklich nicht so hart getroffen ist, die vielleicht aus der Krise auch ganz schnell lernen kann und Dinge verbessern kann. Also wie Hannes gesagt hat, dass wir in Zukunft da sicher hybrider unterwegs sind, was jetzt digitale und analoge Wissensvermittlung betrifft.
Jetzt gibt es euch ja schon 23 Jahre, das ist ja schon ordentlich, in denen ihr Unternehmen bei der Anwendung von BIM-Lösungen begleitet. Und inzwischen profitieren davon ja, man kann sagen, 2700 Kunden circa. Das ist schon wirklich beeindruckend. Wenn ihr jetzt mal ein allgemeines Resümee ziehen solltet, wie würde das lauten?
Ja, also eigentlich sind es ja schon 31 Jahre. Ich habe gestartet mit dem Archicad. Das klingt jetzt so ein bisschen dinosauriermäßig, aber auch da mit Beratung, mit Vertrieb, mit Schulung, Support für Architektur- und Planungsbüros. Seit 97 sind wir hier an dem Standort, wo du uns auch besucht hast, am Goetheplatz. Und wir haben noch zwei Niederlassungen in Nürnberg. Auf AEG ist auch ein spannendes Gelände und in Regensburg. Ja gut, Resümee, das klingt so ein bisschen nach abschließendem Fazit, aber wir haben nicht so das Gefühl, dass irgendwas abschließend ist, sondern dass einfach immer weitergeht. Festhalten kann man aber vielleicht schon, dass so das Wichtigste, was wir haben, das Vertrauen dieser vielen Kunden ist, die du genannt hast, die wir einfach jetzt über Jahrzehnte und teilweise schon in der zweiten Generation begleiten. Architektur, das ist so das Umfeld und das ist einfach eine spannende Aufgabe, der Umgang und der Austausch mit unserer Kundschaft. Das sind ja offene, kreative, kulturell interessierte und gestaltende Menschen, ist immer sehr spannend und anregend und das natürlich auch über das Tagesgeschäft hinaus. Von Anfang an haben wir Büros, Kunden begleitet bei unterschiedlichen Transformationen. Das war natürlich ganz am Anfang so wirklich der Wechsel von Stift- und Rasierklinge hin zu CAD-Software. Also das war schon ein großer Switch mit der Software, die wir da im Portfolio haben, die auch immer schon bauteilorientiert war. Das ist ja heute auch das Thema. Und natürlich jetzt so seit einer ganzen Weile ist es bei uns eigentlich die intensive Beschäftigung mit dem BIM-Thema.
Und wir haben viel Freude, mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten und da auch die passende Lösung zu finden in der Auseinandersetzung. Das ist das, was uns auch antreibt.
Dann gehen wir mal ein bisschen konkret in die Thematik rein und fängt eigentlich auch mit der Definition an. Also lasst uns mal einen genauen Blick eben auf BIM werfen und beginnen wir mal damit, was man darunter versteht. Denn ich habe natürlich da auch schon vieles darüber gesehen, gelesen und mich da reingefuchst, mehr oder minder. Und mir ist aufgefallen, dass es doch, sagen wir mal, per Definitiona, doch sehr viele Unterschiede gibt. Könnt ihr mir mal eure Definition von BIM nennen?
Klar. BIM ist auch vor allem nicht nur 3D, es ist auch keine Software. Es sind einfach Regeln für den digitalen Workflow im Bauwesen mit bestimmten Formaten, Prozessen, Zeitpunkten, Vorgehensweisen. Es geht immer um Austausch von Informationen. Da diese Informationen geometrisch und auch inhaltlich sein können und die Sichtweisen der Planer sehr unterschiedlich sind. Ein Architekt denkt anders als ein Haustechniker und Tragwerksplaner. Die Anforderungen ans Modell sind auch ganz andere. Hat dieser Prozess in sich eine bestimmte Komplexität? Und ich habe so den Eindruck, jede Berufsgruppe hat dann so fokussiert ihr eigenes Denken. Und das Schöne an BIM ist eigentlich, dass, und das höre ich aus der Praxis mehr und mehr, also ich hatte neulich mal auf dem Kongress gehört, neulich ist gut, das war vor ein paar Monaten, vor Corona, so ein älterer Bauunternehmer sagt, oh, das ist ja gar nicht so wie früher, da schreibt man gar nicht mehr auf der Baustelle, da ist man ja kooperativ mittlerweile. Und das ist genau die Vorgehensweise, irgendwie die verschiedenen Planer setzen sich möglichst frühzeitig zusammen, stimmen sich ab, um die Überraschung auf der Baustelle zu vermeiden, um dann vielleicht die Daten tatsächlich ans Facility Management zu übergeben, dass der Betreiber da weiter drauf aufbauen kann. Da sind viele Themen noch nicht scharf definiert, gegebenenfalls auch noch ungelöst. Es gibt sehr viele Einzellösungen. Das ist schon komplex. Deswegen gibt es, glaube ich, auch die vielfältigen Definitionen.
Da werden wir nachher noch mal ein bisschen konkreter auch eingehen, was da auch die, sagen wir mal, Problematiken noch dabei sind. Mich würde noch interessieren, was sind denn eure Zielgruppen neben den Architekten?
Klar sind es die Architekten. Mit Archicad 24 kommt ein neues Feature, nämlich man kann ein strukturelles Modell direkt an den Tragwerkplaner übergeben. Insofern hoffen wir natürlich, irgendwie, dass einige Tragwerksplaner unsere Software kaufen. Es ist aber ein offenes Format, was auch jetzt direkt in die Tragwerksplanungssoftware übergeben werden kann. Aber klar, unser Fokus sind die Architekten.
Mhm. Martin, du hast ja vorhin genannt, dass ihr mit der CAD-Software Archicad auch arbeitet. Die ist jetzt in der 24. Auflage erschienen. Welche Kinderkrankheiten wurden denn ausgemerzt und welche Verbesserungen erwarten den Anwender? Du schmunzelst, weil...
Das sieht man im Podcast nicht, gell?
Ja, deswegen sage ich es.
Das ist eine nette Frage. Also ich kann mich schon an Kinderkrankheiten erinnern. So ist es nicht, aber das ist natürlich schon eine gute Weile her. Also ich bin schon überzeugt, Archicad ist schon ist eine ausgereifte Software. Natürlich gibt es immer, es gibt eine lange Wunschliste, es gibt immer viele Verbesserungen in ganz unterschiedlichen Bereichen und da gehört natürlich so das, was man so einfach in der täglichen Praxis braucht. Also der Workflow im Büro ist ganz wichtig, dass da einfach genügend Funktionalität ist, dass ich das, was ich als Architekt, als Architektin täglich auf dem Tisch habe an Planung, dass ich das einfach gut damit bewerkstelligen kann, dass der Workflow stimmt. Das sind oft Kleinigkeiten, über die sich Kunden dann freuen, weil das sind die Dinge, die braucht man halt tausendmal am Tag und die helfen dann unheimlich weiter. Ganz wichtig finde ich.
Was sind denn die Kleinigkeiten?
Das ist oft ein kleines Knöpferl, ein kleiner Schalter, der mich schnell zum Ergebnis kommen lässt, der eine Doppelarbeit vermeidet, der einfach so den Weg vom Modell zum Plan oder was immer das Ergebnis sein muss, beschleunigt. Ja, ob das jetzt Datenaustausch ist, schnelles Arbeiten am Rechner einfach. Ja. Ich glaube, das ist dann das, was den Leuten auch Freude macht, wenn sie sehen, dass das flüssig läuft. Das Teamwork ist ganz wichtig. Also Projekte werden selten alleine bearbeitet, auch im Büro. Und da brauche ich einfach eine geschmeidige Lösung, die das gut ermöglicht, dass ich Änderungen, die da im Team passieren, dass ich das sehr gut synchronisieren kann. Und das ist bei BIM ist das ganz entscheidend. Ich habe ein Modell, das ich bearbeite. Und da brauche ich auch softwareseitig natürlich eine datenbankgestützte Lösung, die es ermöglicht. Also nichts File-basiertes, was oft noch so üblich ist. Und das ist schon was die Kunden sehr, sehr schätzen. Und wo man merkt, dass man sich in einem Team, wo man ein Projekt bearbeitet, sehr schnell die Bälle, die Aufgaben zuspielen kann. Und das in der täglichen Praxis dann natürlich auch viel, viel hilft. Und was natürlich jetzt mehr und mehr kommt, sind so Themen wie cloudbasiertes Arbeiten. Also gerade Corona hat das nochmal befeuert, dass man sich, egal wo man sitzt, seine Projekte bearbeiten möchte, dass man da ein entsprechendes Lizenzmanagement auch hat von der Software her, dass man die Projekte über eine Cloud bearbeiten kann und da einfach eine stabile, robuste Lösung hat, die dann auch eben in Krisen funktioniert und nicht nur, wenn alles super läuft und alle gemütlich im Büro sitzen. Und der Hannes hat schon angesprochen, was einfach mehr und mehr wichtiger ist, das ganze Orchester der Planer da gut zu integrieren, den Austausch zu ermöglichen mit Fachplanern, sei es mit dem Statiker oder mit der TGA-Planung. Und da steigt gerade auch das Niveau, mit dem unsere Kunden arbeiten, sehr, sehr stark an, und die fordern auch dann entsprechende Lösungen softwareseitig, die ihnen da wieder die Arbeit und die Integration der verschiedenen Fachdisziplinen erleichtern. Und das macht gerade auch viel Spaß, wenn man so eine gewisse Dynamik erkennt. Darum musste ich vorher da auch bei der Frage nach dem Fazit ein bisschen schmunzeln, weil im Moment geht es eigentlich ziemlich flott voran für unser Gefühl.
Ja, das Fazit, das Resümee bezieht sich natürlich auch darauf, dass man ja grundsätzlich auch in einem Unternehmen immer Zwischenstände sich anschaut, um zu erkennen, muss ich eine Strategie justieren oder eben nicht. Und das meinte ich mit diesem Resümee. Ich hoffe natürlich, dass ihr noch lange, lange am Ball bleibt und nicht aufhört. Das war eigentlich der Hintergrund dieser Frage.
Dankeschön.
Also ihr macht ja wirklich vieles und ihr seid auch oft unterwegs, wie ich das auch sehe, und wir treffen uns ja auch des Öfteren. Es ist ja in Sachen BIM wirklich auch einiges passiert, muss man sagen, auch auf politischer Ebene. Denn die Regierungsstellen, so scheint es mir, sind eben auch aufgewacht und unterstützen mit einigen Initiativen die Digitalisierung im Bauwesen. Etwa das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Sie fördern unter anderem das Forschungsprojekt Digital Twin. Daran geht es um die Weiterentwicklung digitaler Werkzeuge und Techniken, um die komplette Wertschöpfungskette, die du vorhin auch erwähnt hast, Martin, des Bauwesens zu vernetzen und zu automatisieren. Oder das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Es gründete im Januar dieses Jahres das Nationale Zentrum für Digitalisierung des Bauwesens, BIM Deutschland. Das hatte ich übrigens auch auf Facebook gepostet und stieß bei den Architekten doch auf nicht immer positive Resonanz. Also nicht, dass ich es gepostet habe, sondern dass das gegründet wurde offensichtlich. Aber dazu kommen wir noch, zu dieser Thematik. Und dann auch nicht zu vergessen, der von euch und in Kooperation mit der TU München, Fakultät für Architektur, initiierte Kompass BIM, der auch vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie gefördert wird. Seht ihr hier Anzeichen, dass durch das politische Engagement die BIM-Thematik die Bühne erhält, um ja deren zweifelsfreie Notwendigkeit darzustellen? Also kurz, erleichtert es euch die Arbeit und den Zugang zu den Kunden?
Ja, wir haben auch den Eindruck, dass die Regierungsstellen da aufgewacht sind, dass sie mehr arbeiten dran an Vorgaben, um da auch Sicherheit zu geben für die Planer, was denn Standards sind. Das ist in anderen Ländern, UK voran, natürlich schon lange geschehen. Und ja, ich hoffe, dass die Geschwindigkeit etwas verstärken. Es ist schon so, dass sie seit einigen Jahren da dran sind, aber es geht sehr, sehr langsam voran. Als Beispiel kann man da irgendwie bei der Mengenermittlung die VOB-Regelung, die immer noch bei öffentlichen Vergaben gilt, hernehmen, wo die VOB ist eingeführt worden, weil man früher von Hand messen musste, um bestimmte Arbeitsschritte sich zu ersparen. Und die gilt jetzt immer noch, die muss jetzt im Computer simuliert werden, obwohl man eigentlich viel exakter arbeiten könnte. In Österreich ist die schon abgeschafft, beziehungsweise man kann wählen. Also es gibt die Möglichkeit, irgendwie eine exakte Auswertung herzunehmen. Von öffentlicher Stelle aus ist es erlaubt. Das sind eigentlich Kleinigkeiten, wo man denken sollte, das sollte schnell gehen. Da hoffen wir, dass es mehr Fahrt aufnimmt. Und ich bin mir dann sicher, dass wenn die Regierungsstellen da entsprechend agieren und die Vorgaben machen, dass das auch Signale geben wird für die Architekten.
Ja, weil Architekten, entschuldige Martin, bitte.
Ja, weil du unser Symposium erwähnt hast an der Hochschule München in der Karlstraße, war das. Und bei Kompass BIM, da wollten wir eben den Blick nach draußen mal richten, wirklich so in alle vier Himmelsrichtungen, wie beim Kompass, und haben in anderen Ländern geschaut, was da läuft. Wir hatten Gäste da aus Südafrika, aus Hongkong, aus Skandinavien und Brasilien und haben uns angeschaut, wie läuft es denn da. Und da wird halt auch einfach mal losgelegt und da wird dann geschaut, wie man eventuell auftretende Hürden gemeinsam meistert. Und bei uns ist halt oft so, Da müssen alle möglichen Unwägbarkeiten, die überhaupt denkbar sind, erst geklärt und gelöst sein, bis man überhaupt mal anfängt und sich an ein Thema rantraut. Und insofern war das Symposium sehr, sehr inspirierend und war auch wirklich so im Kompass-Sinn eine gute Orientierungshilfe für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da waren.
Hm. Die Architekten waren vorhin noch mal zum Schluss von dir erwähnt, Hannes. Jetzt ist es aber doch offensichtlich so, dass insbesondere eben genau diese Professionen dem Arbeiten mit BIM eher skeptisch gegenüberstehen. Was sind denn für euch die Ursachen für die Zurückhaltung?
Mal eine Hauptursache vermute ich stark. Gibt keine Studie dafür, aber es gibt die Architekturhaftung 30 Jahre. Das zwingt einen prinzipiell mal zu einer sehr konservativen Haltung, seine Prozesse zu verbessern, zu optimieren, weil wenn die gut laufen, dann hat man es ja im Griff und alle Änderungen ist einfach eine Gefahr. Dann, wie angesprochen, es gibt noch zu wenig Vorgaben. Dann wird oft diskutiert, ja, was bringt es denn? Irgendwie arbeiten die Leute dann schneller, das ist ja noch gar nicht klar und erwiesen. Die Diskussion ist auch sehr schwierig, da es ja vor allem, ja, egal, wenn jemand länger arbeitet, dann hat er bestimmte Prozesse, man hat Mitarbeiter, die lange Zeit bestimmte Dinge so und so gemacht haben. Und das ist, BIM ist immer eine Gemeinschaftsanstrengung. Man muss das ganze Team dazu bringen, sich mehr auszutauschen, bestimmte Standards einzuhalten, bestimmte Absprachen zu treffen. Und das ist sehr, sehr komplex. Und das Umlernen erfordert auch Zeit. Und auf jeden Fall in der Phase ist man weniger effizient. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn man da permanent dran arbeitet, man deutlich schlagkräftiger wird. Aber das zu zeigen ist sehr, sehr schwierig. Und das viele Entscheider zögern davor, das zu machen, weil sie haben ja viel zu tun und die Arbeit muss gemacht werden. Es gibt auch noch viele Themen im Modellaustausch, die noch geregelt werden müssen, die erforscht werden müssen. Da ist jedes Projekt auch anders. Also der Nutzen für die einzelnen Player ist nicht immer so klar. Und ich kann dennoch nur empfehlen, sich auf den Weg zu machen und sich da diese Prozesse zu lernen und dann danach zu profitieren.
Na, ich denke mal, da spielen euch ja auch zwei Kriterien in die Karten. Der erste ist ja, dass ja immer mehr Bauherren auch danach verlangen, dass in dieser Weise geplant wird. Und die zweite Sache ist dann eben auch die politische Ebene, die ja anvisiert, das auch als gesetzliche Vorgabe ab einer bestimmten Bausumme auf den Weg zu bringen. Also insofern ist das eigentlich ja genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Denn es ist ja so, dass auch laut einigen Statistiken die Architekten schon auch die Corona-Zeit merken, dass jetzt langsam anfängt, sich dort die Bremsspuren der Pandemie auch auf die Büros auszuwirken. Verzögerungen, Absagen. Also in der Umfrage war so, dass jeder zweite Architekt wirklich sagte, dass sehr viele Absagen gekommen sind. Und da könnte man ja jetzt die Zeit nutzen, um sich da auf den Weg zu bringen und sich zukunftsfähig aufzustellen, oder?
Ja, bis vor kurzem war es so, dass man keine Zeit hatte, weil man so viele Projekte hatte. Und jetzt droht es so zu sein, dass man ja jetzt sparen müsse und kein Geld ausgeben kann, obwohl man die Zeit hat. Ich glaube, das ist eine mentale Einstellung. Das ist das, was wir unseren Kunden auch immer sagen. Wir leben in einer Welt, die sich schnell verändert in jeder Hinsicht, also nicht nur in der Architektur. Und der muss man begegnen, indem man sich permanent weiterentwickelt, seine Prozesse anschaut, überprüft. Und ja, wir hoffen natürlich, dass, also oft genug ist es einfach ein Bauherr, der sagt, ich möchte mit BIM arbeiten und sonst kriegst du den Auftrag nicht. Das gibt einen ordentlichen Schub, einen Entwicklungsschub, das sicherlich, das sorgt dafür. Dass sich Unternehmen freiwillig auf den Weg machen, das ist eher selten.
Hm. Jetzt ist es ja so, dass die Software, die sich ja immer weiterentwickelt, wir haben es ja gerade auch mit Archicad gehört, viele Probleme löst, die auch, sagen wir mal, von Architekten genannt werden. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Lösungen könnt ihr denn für die Hauptprobleme, die vielleicht nochmal benennen, dann anbieten?
Vielleicht so eine grundsätzliche Sache, wenn man über Software spricht, wenn man den Beruf des Architekten, Architektin ergreift, macht man sie ja nicht in erster Linie auf den Weg, um mit dem Rechner zu arbeiten, um mit Software zu arbeiten. Also es ist einfach ein Hilfsmittel und ich glaube, das ist erstmal ganz grundsätzlich sehr, sehr wichtig, dass Software einfach zu benutzen ist, damit man einfach täglich, und das muss man machen, wirklich gern damit arbeitet. Und ich vergleiche es ganz gern mit Lego. Lego mag auch nicht jeder. Lego hat ein klares, einfaches Prinzip. Man kann trotzdem aber ganz komplexe Dinge damit machen. So ein erster Slogan, als ich mit Archicad in Berührung kam, war Sophistication through Simplicity. Und ich glaube, das gilt bis zu einem gewissen Grad auch heute noch. Natürlich brauche ich ein leistungsfähiges Werkzeug. Ich möchte es über alle Leistungsphasen hinweg auch effizient benutzen können. Im Austausch intern und extern, da müssen Schnittstellen funktionieren, haben wir vorher schon angesprochen. Also so Dinge wie so IFC-Übersetzer, dass sowas vorbereitet ist, dass man sich das nicht alles selber einstellen muss, das glaube ich ist ganz hilfreich und da ist Archicad auch immer bemüht, da ein gutes Setup zu liefern, dass man da sehr, sehr schnell auch zu Lösungen kommt. Eine Offenheit in der Softwarewelt ist auch wichtig. Also auch da ist die Welt einfach bunt und vielfältig und werden ganz unterschiedliche Werkzeuge eingesetzt. Und da braucht man offene Standards und da muss eine Software in der Lage sein, mit dieser offenen Welt auch gut umzugehen. Ich brauche dann im täglichen Betrieb, wenn es um Änderungen geht im Bauprozess, brauche ich eine Möglichkeit, so ein Issue-Management, also was jetzt im Archicad auch ganz gut verankert ist, ist wichtig, Schnittstellen zu Solibri für eine regelbasierte Prüfung vom Modell. Und was darüber hinaus wichtig ist und was insbesondere der Hannes bei uns auch stark vorantreibt, ist einfach das Thema Schulung, Beratung, Know-how. Das haben wir hier in der Firma einfach über die Jahre, über die Leute, die schon länger bei uns sind, über die neu dazustoßen, die alle auch einen Architekturhintergrund haben, also die sozusagen die Seite der Medaille auch kennen des Kunden, wo der arbeitet, die saßen selber mal am Schreibtisch und das wirklich auch auf die Straße zu bringen, über Schulungsangebote, jetzt eben digital, analog, über eine intensive Beratung. Und da wollen wir natürlich auch die Kunden vorantreiben. Und weil du gefragt hast, wie sich die Krise auch auswirkt, also wir merken das schon natürlich, dass immer kluge Entscheider gibt in so Zeiten wie jetzt, die sagen, ich nutze jetzt einfach die Zeit, um sozusagen Innovation wieder voranzutreiben. Das spüren wir schon auch. Also die Kurve in der Baubranche, die von manchen Extremen geprägt ist, nach oben, nach unten, die nehmen wir gedämpft wahr, weil natürlich in einer Zeit, wo viele viel zu tun haben, man vielleicht sich nicht so um Lösungen kümmern kann, aber andererseits in einer Krise auch wieder Büros dafür sorgen, dass sie für die nächste Phase einfach gut gewappnet sind. Und da steigen wir natürlich ein mit unserem Thema Beratung, Schulung, Support und so weiter. Weil das ist unabhängig von den Werkzeugen, die ich ja erstmal habe, ist das eigentlich das Wichtigste, dass ich sie gut benutzen kann, dass ich für die individuellen Fragestellungen, Hannes hat es angesprochen, jedes Projekt ist wieder anders, dass ich es einfach dann in der Praxis auch wirklich gut umsetzen kann.
Jetzt zwar nicht als Problemlöser, aber doch als Mehrwert anzuerkennen sind sowohl diese Echtzeit-Visualisierungssoftware Twinmotion und das schnellste Standalone 3D-Renderprogramm, speziell für Architekten und Designer, das nennt man Atlantis. Damit lassen sich beispielsweise VR-Panoramen, VR-Objekte, also Virtual Reality und Animationen herstellen. Und Twinmotion generiert darüber hinaus 360-Grad-Videos und eine 3D-VR-Exploration. Das ist ja mein Thema hier. Obgleich die BIM-Anwendungen noch zögerlich ihren Zuspruch erfahren, seid ihr davon aber schon überzeugt, dass virtuelle Welten zunehmend Einzug in den planerischen und gestalterischen Prozess halten, oder?
Ja, wir gehen schon davon aus, dass virtuelle Welten zunehmend eine Rolle spielen werden. Etwa bei der Begehung einer Immobilie, da wird das auch schon gemacht. Was sicherlich sehr spannend sein kann und wie ich gehört habe, auch teilweise schon gemacht wird bei einer Baubesprechung mit Augmented Reality, dass ein Teil auf der Baustelle ist, der andere sitzt im Büro am Rechner direkt und man bespricht die Probleme zeitnah und dann eben durch die Augmented realisiert, dass man bestimmte Fehler oder Planungsprozesse einfach deutlich optimieren kann und vereinfachen kann. Die Technik wie VR-Brillen, die müssen vielleicht noch besser werden. Die sind ja, ein bisschen abhängig irgendwie von Sensoren, die man drumherum umbauen muss und so weiter. Da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Aber da gibt es ja schon so Cardboard-Lösungen für Mobiles, wo man das nochmal hernehmen kann. Oder einfach web-basierte, Webbrowser-basierte Visualisierungen. Und Twinmotion und Archicad sind eine gute Kombi, die kann man aus Archicad heraus, kann man Twinmotion direkt ansprechen und Twinmotion erfordert sicherlich eine kräftige Grafikkarte, aber dann hat man eigentlich damit viel
Freude. Wie groß wäre denn der Aufwand, wenn in Archicad die Daten erstellt werden und sie dann in Twinmotion sozusagen zu implementieren und daraus eine virtuelle Welt zu bauen?
Also wir waren selber überrascht, wie flott das geht. Also das hängt natürlich auch ein bisschen ab davon, immer wer das macht. Wir haben einen jungen Mann im Büro und der war so, also es war wirklich verblüffend. Ich meine, die Ausgangsbasis ist das Modell. Das habe ich im AHKE. Und es geht ja darum, einfach da eine Atmosphäre reinzubringen und das geht so zügig, das geht so schnell und Ich hab sofort ein Feedback über das Ergebnis. Ich glaube, das ist so ausschlaggebend, dass man nicht lange warten muss, dass man da nicht die Geduld verliert. Funktioniert das Rendering, sondern dass man es wirklich in Echtzeit machen kann, in einer extrem hohen Qualität. Also da kommen natürlich Qualitäten uns zugute, die einfach in der Spieleindustrie da softwareseitig entwickelt wurden. Und das ist das, was Twinmotion nutzt. Und die Ergebnisse sind schon toll. Und das, was die Kunden damit machen, ist auch wirklich ist großartig und hilft schon sehr weiter.
Wird das von den Architekten nachgefragt?
Momentan ist es so, dass man Twinmotion automatisch mitbekommt, wenn man eine Archicad-Lizenz erwirbt, sodass wir nicht wirklich ein Feedback haben, wie viele Architekten es einsetzen. Die Kurse sind aber ganz gut besucht.
Meine Erfahrung ist, in den Gesprächen ist das noch sehr weit weg, diese Thematik, weil auch natürlich die technischen Kompetenzen da in der Richtung noch fehlen und auch die Zeit, sich damit zu befassen und auch, sagen wir mal, die Barrieren und die Berührungsängste, dass natürlich schon wieder neue Technik auf den Markt kommt und jetzt kommt erstmal BIM, das müssen wir erstmal bewältigen und dann soll ich auch noch VR machen. Das ist natürlich etwas, was in der Profession ein bisschen zäh läuft, aber wer in jedem Fall keine Berührungsängste mit BIM-Anwendung und virtuellen Welten haben wird, sind die Absolventen des zukünftigen Studienganges Digital Construction. Denn die Hochschule Luzern lanciert nämlich ab Herbst diesen Jahres einen neuen Bachelor-Studiengang. Oder diesen Bachelor-Studiengang. Also hier werden die Absolventen darauf vorbereitet, die Schnittstellen zwischen klassischen Gestaltungs- und Ingenieurberufen des Bauwesens zu besetzen. Und daneben lernen sie, dass Zusammenführen fachlicher, prozessualer und digitaler Kompetenzen und die Entwicklung nachhaltiger Lösungen. Und überdies bildet das Bauministerium zukünftig im Programm BIM Standard deutsche Architekten und Ingenieurkammern aus. Wo seht ihr noch Luft nach oben in der Ausbildung deutscher Architekten hinsichtlich eben genannter Schwerpunkte?
Naja, es gibt da erstmal schon Hoffnungsschimmer. Was ist die Vereinheitlichung der BIM-Lehre betrifft, so für öffentliche Auftraggeber und Planende, dass da eine gewisse eben Vereinheitlichung gibt. Also das ist ein Pfad, in dem man dann natürlich einbiegen kann und der natürlich ausbaufähig ist. Wie vieles im Leben geht es einfach los an der Hochschule. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das sehe ich schon, dass Lehre ist noch schon, sowohl was das Formale betrifft, als auch das Inhaltliche, ist schon noch sehr klassisch geprägt. Und das könnte einfach experimenteller werden, das könnte digitaler werden. Da könnte man mehr mit so Studios arbeiten, die einfach flexibler sind von dem, was sie machen mit Laboren. Man könnte da, sag mal, so ein Begriff agiler einfach sein. Und was ich auch glaube, was wichtig ist grundsätzlich, es gilt natürlich für die Hochschule, es gilt aber auch für die Praxis, es gilt auch natürlich in allen Lebensbereichen eigentlich, dass wir unser Handeln und unser Lehren auch mehr an den Themen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit ausrichten. Also dass wir schauen, dass wir in den Bereichen vorankommen, die auch wirklich Zukunft sichern. Und es ist jetzt vielleicht auch so eine Phase, wo man das stark erlebt und wo vielleicht auch Möglichkeiten sind, das in Zukunft auch wirklich intensiver zu verfolgen.
Abschließend noch eine Frage aus der Abteilung Best Praxis. Auf welches eurer unzähligen Projekte seid ihr denn besonders stolz? Vielleicht auch, hat jeder von euch seinen eigenen Favorite? Bitte auch gleich mal erklären, weshalb es dann euer Favorite ist.
Ja, ich glaube, wir sind wirklich stolz darauf, dass wir in den letzten Jahren, wir uns da einiges vorgenommen, vor ein paar Jahren haben wir zusammengesetzt und das ist uns wichtig für die Zukunft. Und das eine war das Wissensmanagement, das war das Thema BIM und haben an uns gearbeitet, um uns besser aufzustellen, um unsere Kunden gut beraten und schulen zu können. Und da sind wir eigentlich auf sehr, sehr gutem Weg. Irgendwie, das war ein wichtiges Projekt für uns und das werden wir auch weiter vorantreiben. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf.
Eigentlich kann ich nicht so wirklich ein Projekt herausheben, weil bei uns wirklich viel passiert, also im Kerngeschäft und natürlich drumherum mit den ganzen Aktivitäten, die wir so haben. Es gibt vielleicht so eine Herzenssache von mir, von uns. Wir haben vor 3 Jahren an unserem Büro in Nürnberg auf AEG haben wir eine große Lichtinstallation realisiert mit dem Schriftzug Europa. 3 Meter hoch, 15 Meter lang, in, ich glaube, 15 Meter Höhe über einer langen Straße leuchtet es. Und das haben wir gemeinsam gemacht mit dem Berliner Architekturbüro Moorplatz. Das sind Caro Baumann und Johannes Scheele, von denen stammt diese Idee. Und der Hintergrund ist, da gibt es für jede dieser 33 Leuchten, die eigentlich die 33 Mitgliedsländer und Beitrittskandidaten der Europäischen Union symbolisieren, gibt es Paten. Das heißt, das haben wir nicht alleine da hochgeschraubt und eingeschaltet, sondern das war eine Gemeinschaftsaktion. Der Zufall hat es ergeben, dass der damalige Bürgermeister Mali dann das Licht angeknipst hat für Europa. Und seitdem leuchtet es dort täglich, strahlt über die Stadt Nürnberg hinaus und ist so ein leuchtendes Zeichen für ein friedliches, geeintes, solidarisches Europa natürlich. Es leistet mittlerweile einen wirksamen Beitrag für die Bewerbung der Stadt Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas. Wer Lust hat, wenn man googelt nach Schnitzer Europa auf AEG, dann findet man sofort die Bilder. Und ich finde es eigentlich sehr schön, es erzählt was über uns, über unsere Anliegen, auch wie wir arbeiten, dass wir nicht alleine vor uns hintümpeln, immer nur an Stückel Software denken, sondern eigentlich so an das, wo das eingebettet ist. Und ja, mich freut es immer, wenn ich da bin und das Leuchten sehe.
Ja, es hatte eben auch so einen gewissen holistischen Ansatz. Also ihr denkt eben auch über den Tellerrand hinaus. Das habe ich bei euch immer schon gemocht, dass es eben nicht nur eben um BIM-Thematiken geht und BIM-Lösungen, BIM-Anwendungen, sondern dass außerhalb von BIM es auch noch eine andere Welt gibt, auch eine schöne Welt gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das unser Hauptthema heute. Und deshalb eben wie bei allen anderen Podcasts auch, kriegen meine Podcaster am Ende die Gelegenheit, eben ihre Botschaft der Welt da draußen unverblümt aufs Brot zu schmieren. Das würde ich mir jetzt gerne von euch wünschen. Also bitte, wer fängt an?
Da es um Sachen BIM geht, wenn die Frage allgemeiner gestellt wäre, dann hätten wir noch ein paar andere Ideen dazu. Aber da es in Sachen BIM geht und Architektur und Virtualisierung, wir würden uns wünschen, dass die Architekten die Chance, die gerade sich bietet, ihre Positionierung als zentralen Planer in Bauprojekten, um die digitale Komponente zu erweitern und dass sie sich in Innovation mehr ins Unternehmen holen und sich da entsprechend aufstellen, damit sie nicht diese zentrale Rolle, die sie jetzt ja gerade haben, und das ist in Deutschland eine sehr schöne Rolle, das ist im Ausland ja anders definiert, im englischen Raum ist der Architekt nur ein Designer, hier ist er ein wesentlicher Bestandteil, damit er diese Rolle behält.
Ja, vielleicht fast zurück zu deiner Ausgangsfrage oder meiner Antwort drauf. Und die Botschaft richtet sich nach draußen, die richtet sich letztendlich aber natürlich auch an uns selber. Also bleibt's neugierig, bleibt's wissbegierig, nutzt die Möglichkeiten von Informationen, nutzt dieses Fenster, das da vielleicht auch gerade aufgeht. Und ich würde sagen, wenn das so ist, dann braucht uns nicht bange sein, dass man so die künftigen Herausforderungen im beruflichen Alltag rund um BIM, rund um Architektur und darüber hinaus natürlich, dass man die ganz gut lösen kann.
Also mit diesen Worten schließt dieser Podcast. Wie immer freue ich mich über euer Feedback oder auch eure Anregungen. An dieser Stelle vielen Dank an euch beide für das wirklich inspirierende und tiefblickende Interview im Podcast. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, in welcher Form auch immer. Und an dieser Stelle verweise ich auch gerne nochmal auf unser neues Video zum New Yorker Projekt The Shed, das mit CAD-Daten eben in einem Bewegtbild-Content umgewandelt wurde. Und das ist jetzt zu sehen auf Architekturdesigner XA unter unserer Rubrik Architektur. Und wenn ihr spannende Zukunftsthemen habt und in die Öffentlichkeit tragen wollt, zögert bitte keinen Moment, diese an mich heranzutragen. In diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.
Tschüss. Ciao, Kelly. Tschüss.